Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Über die mittelalterliche Neugründung von Hallstatt zu Beginn des 14. Jahrhunderts sind wir durch zwei Urkunden relativ gut informiert. Es ist sehr spannend zu sehen, wie bereits zu diesem frühen Zeitpunkt wirtschaftspolitische, politische Überlegungen angestellt wurden, wie diese Salzproduktion wirklich nachhaltig auf Jahrhunderte wirksam angelegt worden ist. Vielleicht ein Blick überhaupt zur Gesamtsituation. Warum gibt es staatliches Interesse an der Salzproduktion? Oder warum gerade zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn des 14. Jahrhunderts und diese Gründung Hallstatts fällt mit der mittelalterlichen Stadtgründungswelle gut zusammen? Es gibt bereits im 12., 13. Jahrhundert eine Welle von Stadtgründungen und diese neuen städtischen Muster brauchen natürlich auch neue Wirtschaftsmuster. Das heißt, die Städte funktionieren nur durch entsprechenden Handel und vor allen Dingen nachhaltige Lebensmittelversorgung und Lebensmittellagerung über lange Jahrhunderte, eigentlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als alternative Verfahren zur Lebensmittelkonservierung entwickelt wurden. Bis dahin war eigentlich Salz das wichtigste Lebensmittelkonservierungsmittel und die Entwicklung der Städte, das Wachstum der Städte ist nur erklärbar über die Methode, Lebensmittel mit Salz zu konservieren. Und daher hatte eben die Salzproduktion über Jahrhunderte eine sehr große Bedeutung. Und der zweite Faktor, warum die Landesherren sich so auf das Salz stürzten, war natürlich dessen gute Besteuerung. Um Salz zu produzieren, braucht es ein komplexes technisches System, das man mit gutem Recht als bruttoindustriell bezeichnen kann. Und Salz ist bereits in relativ kleinen Mengen wirksam, sodass sein Handel, sein Vertrieb sehr gut kontrollierbar war und sich Salz aus diesem Grund besonders gut als Basis des Steuersystems eignete. Und diese Salzsteuern, die in Österreich das Salzgefäll hieß, gab es in Frankreich mit dem Namen Gabelle. Das war ein bewährtes System. Aber jetzt zurück zu dieser Gründung von Hallstatt im 14. Jahrhundert. Was man natürlich bei solchen industriellen Gründungen auch damals brauchte, war entsprechendes Kapital. Und die Landesherren verfügten schlicht und einfach nicht über dieses Kapital und suchten daher finanzkräftige Bürger im Lande Obdenz. Die wurden dann auch im Bereich von Enns, von Linz gefunden und die steckten jetzt ihr Kapital in die Salzproduktion, bekamen aber dafür auch Rechte verliehen. Und das waren die sogenannten Burgrechte, von dem sich ja auch unser heutiger Name Bürger ableitet. Und das waren vererbbare Rechte an der Salzproduktion. Die hatten Anteile an der Pfanne, die hatten Anteile an diesen Salzdörren, an den Pfieseln, also sie durften bestimmte Mengen Salz produzieren, Dörren und in den Handel bringen und agierten mehr oder weniger wie selbstständige Unternehmer. Sie konnten auch diese Rechte, sie waren nicht verpflichtet, jetzt selbst die körperliche Arbeit durchzuführen. Also diese Bürger, ich nenne es jetzt Bürger erster Klasse, die durften die körperliche Arbeit von sogenannten Arnern, von Arbeitern ausführen lassen. Sie selbst konnten mit dem Gewinn Salz zukaufen. Also sie konnten durchaus wirtschaftlich aufsteigen, waren aber kontrolliert von der lokalen Verwaltung. In der Gründungsphase des Salzbergbaus in Hallstatt war aber nicht nur auswärtiges Kapital erforderlich. Die Markturkunde von 1311 spricht er wirklich von der Erhebung des Siedens in Hallstatt vom grünen Rasen weg. Also es dürfte tatsächlich keine Salzproduktionsinfrastruktur die Viren der Völkerwanderungszeit überlebt haben. Es ist wirklich eine mittelalterliche Neugründung und man brauchte natürlich auch entsprechende technische Infrastruktur. Und da ist überliefert, dass hier vom florierenden Salzbergbau in Hall in Tirol ein Techniker geholt wurde, der Ritter Nikolaus von Röhrenbach. Das ist einer der ganz wenigen mittelalterlichen Techniker, deren Name uns überliefert ist. Und da ist eben urkundlich festgehalten, dass dieser Fachmann, dieser Experte die technische Infrastruktur für die Salzproduktion in Hallstatt geschaffen hat. Die Verwaltungsstruktur sah so aus, es gab einen Pfleger, es gab einen Schreiber, es gab dann diese Bürger, ich muss jetzt dazu sagen, Bürger erster Ordnung, die nicht selbst körperlich arbeiten mussten, und Bürger zweiter Ordnung, die zwar auch das Recht an der Salzproduktion hatten, die auch dieselben Handelsrechte hatten, aber verpflichtet waren, die Arbeit selbst durchzuführen. Und ganz spannend, es wurde auch ansässigen Hallstättern das Recht verliehen. Also es gab einerseits möglicherweise fast ein gewisses Spannungsverhältnis von jenen Kapitalgebern, die von auswärts zuzogen, und finde ich auch sehr spannend und durchaus nachahmenswert für heutige Investoren, die hatten Residenzpflicht in Hallstatt. Also die mussten dann wirklich am Ort leben, und ich denke, das ist ein sehr gutes Muster, eine sehr gute Überlegung, dass man die Menschen, die ihr Kapital in eine Produktion einbringen, dann dazu verpflichtet, am Ort der Produktion zu leben und auch zu sehen, was mit ihrem Kapital geschieht. Ich denke, das wäre für unsere gegenwärtigen Entwicklungen sicher ein Muster, wo man sich einiges mitnehmen könnte. Im Weiteren gab es eben dann von der Hierarchie her, gab es eben den Pfleger, dann die Schreiber, dann diese Bürger erster Ordnung, Bürger zweiter Ordnung und eben am Ende dieser Hierarchie die Arner, welche dann nur noch die körperliche Arbeit verrichteten und Lohnarbeiter waren. Also hier gab es einerseits schon sehr früh diese hierarchisch gestaffelte Gesellschaft. Andererseits gab es so etwas wie ein freies Unternehmertum, und die kamen relativ bald zu Geld, waren aber in ihren Handeln eingeschränkt, dass sie ihre Rechte nicht verkaufen durften. Also die einzige Einschränkung an diesen Bürgerrechten war ein Veräußerungsverbot beziehungsweise nur mit der Zustimmung des Pflegers, was natürlich eine zu große Macht und Kapitalkonzentration in wenigen Händen verringerte. Natürlich sahen die Landesherren, dass durch diese Form der Finanzierung, dass sie quasi den Kapitalgebern einen so hohen Anteil am Produkt einräumten, natürlich den Landesherren große Gewinne entgingen, und so begannen sie, diese Rechte wieder zurückzukaufen. Mehr oder weniger freiwillig, manchmal natürlich, denke ich, standen hier auch entsprechende Druckmittel zur Verfügung. Jedenfalls war dieser Prozess in einem wesentlichen Bereich bereits im 16. Jahrhundert abgeschlossen, aber die Handelsrechte, die Fertigerrechte wurden von diesen Bürgern sehr, sehr hartnäckig verteidigt, und diese letzten Salzfertigerrechte, also diese letzten Rechte, die waren zwar nicht mehr jetzt an der Produktion, an der Pfanne, aber diese Salzfertigerrechte waren, das Salz zu verpacken und in den Handel zu bringen, die wurden erst im 19. Jahrhundert abgelöst. Also es spannt sich wirklich ein Bogen vom frühen 14. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo sich eine sehr klug konstruierte Gesellschaftsstruktur, eine sehr klug konstruierte Wirtschaftsstruktur sich über die Jahrhunderte bewährt hat und für Jahrhunderte die Existenz vieler Generationen abgesichert hat. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.